Leute, dieser Podcast ist ein journalistischer Beitrag des Börsenkolumnisten Reinhold Rambach und auf gar keinen Fall eine individuelle Anlageberatung. Und außerdem ist das mein Papa. Viel Spaß beim Hören.
So, ich darf Sie recht herzlich zur heutigen Insider-Sitzung begrüßen. Wir sind mal wieder den vorstellenden Aufsichtsräten hinterher. Mal gucken, was sie so getrieben haben die letzte Woche. Am Freitag war ja Black Friday, also das ist die Zeit der großen Schnäppchen. Das ist ja schon kurios, wie sich die Zeiten und Begriffe verändern. Früher stand das mal als Synonym für den größten Börsenkrach der Geschichte. Ist auch noch nicht aus der Welt, sowas nochmal. Aber man muss schon staunen, wie sich das verändert. Also wir haben heute viele, viele spannende Käufe und Verkäufe und Rainer Lemm hat sich wie immer vorzüglich darauf vorbereitet. Wir fangen mal an mit den Käufen. Da haben wir erstmal E.ON SE, das ist glaube ich, ein Kauf, den wir vor 2-3 Wochen schon mal besprochen haben.
Aber
nicht diesen, zwei, sondern andere. Andreas Schmitz hat mal wieder zugegriffen, Aufsichtsrat ist der Mann. Ja, was soll man dazu sagen?
Ja, erstmal guten Morgen. Heute ist eher Black Sabbath als Black Friday. Ja. Aber immerhin sind wir am Ball. E.ON, Market Cap 40 Milliarden Euro, langjähriges DAX-Mitglied, das sich 2018 neu erfunden hat mit diesem legendären Asset-Swap mit RWE, wo man Innogy übernommen hat und seitdem eben Netze und Stromversorger macht. Das heißt, E.ON ist inzwischen in Europa die Nummer 1 mit über 50 Millionen Kunden, investiert auch tatsächlich jedes Jahr ungefähr 11 Milliarden Euro in die Marktnetze. Und drängt natürlich auch politisch jetzt auf höhere, zuverlässige Netzrenditen. Das heißt, das ist natürlich dann auch ein politisches Geschäft geworden. Apropos Rendite, E.ON war und ist immer ein Witwen- und Waisenpapier, was die hohe Dividendenrendite angeht. Wir sind im Moment bei knapp 4%. Das ist auch relativ stabil für die nächste Zeit. Insofern ist das schon eine gute Geschichte, eine sehr stabile Die Aktie liegt irgendwo beim KGV von 14, 15 mit der Bewertung, weil der Enterprise-Value zum EBITDA liegt auch irgendwo im Durchschnittswert der letzten 10 Jahre. Das Ganze ist also eine gute Geschichte, die im Moment bei 15 Euro notiert. Das ist seit Jahresanfang rund 35%. Da kann man also sich auch drauf verlassen. Die Witwen und Waisen werden also auch hier durch Kursgewinne wohlhabender und nicht nur durch die 4% Dividende. Die Ertragsschätzungen sind okay, seitwärts stabil. Das heißt, man kann im Moment diesem Kauf auch an dieser Stelle folgen.
Gut, machen wir auch. Zweiter Kauf, Pentixa Farm. Das ist eine Geschichte, wo wir Ihnen versprochen haben, dass wir uns, dass wir da A, dranbleiben und B, wenn da irgendwas Interessantes ist, uns wieder melden. Pentixa Farm hatten wir vor 4, 5, 6 Wochen schon mal besprochen. Eckert GmbH, Klammer auf, Eckert und Ziegler steckt dahinter. Hat schon mal vor 4, 5 Wochen gekauft und wir haben damals gesagt, was, das bringt überhaupt nichts. Das war auch gut, dem Kauf nicht zu folgen. Das waren, glaube ich, damals 1,70, 1,80. Jetzt ist der Kurs bei 1,40. Und nun gibt es einen neuen Insiderkauf eben für 99.000 Euro. Ja, was machen wir denn damit?
Ja, auch hier ist wieder Dr. Andreas Eckert, der Gründer von Pentixa Farm, im Spiel, der auch Eckert und Ziegler 1999 an die Börse gebracht hat. Aber Vorsicht, Pentixa Farm gehört nicht Eckert und Ziegler. Das ist eine eigene Geschichte geworden.
Richtig, sondern ja.
Hier hat sich der Dr. Eckert seine eigene Spielwiese, seine Nische erschlossen. Und hier geht es auch wirklich um ein sehr spezielles Geschäft, was ich letztes Mal vielleicht auch nicht gut erklärt habe. Aber es geht um radioaktive Isotopen. Und zwar im Regelfall Yttrium, Lutetium und Actinium, da muss ich nachgucken. Es geht um Krebsbekämpfung. Und zwar kann man mit diesen radioaktiven Isotopen die Krebsverteilung bestimmen und man kann sie auch gezielt ansprechen. Das heißt, man bindet an diese radioaktiven Isotopen Moleküle, Liganden heißen die, die dann an vordefinierte Rezeptoren auf der Zelle andocken, um dann die Krebszellen zu bestrahlen. Das nennt sich auch RLT, Radioligandentherapie. Und Pentixa arbeitet hier eben jetzt seit Jahren schon an bestimmten Rezeptorproteinen, um die marktfähig zu machen. Aber das ist erstens langwierig, zweitens kostspielig und drittens bringt das natürlich auch bis auf weiteres keine Erträge. Und insofern, weil die Pentixa recht klein ist, also auch an der Börse recht klein, man kann die kaum kaufen, die Marktkapitalisierung irgendwo bei 40 Millionen Euro nur, also eher ganz am unteren Ende, dem wir bei E.ON gerade am ganz oberen Ende waren. Das heißt, relativ klein, kein Umsatz an der Börse, keine Schätzung. Ich habe angeblich eine Schätzung gefunden, konnte aber nicht bestimmen, von wem die ist. Also wahrscheinlich gibt es keine Schätzung wegen dieser schlechten Kalkulierbarkeit. Das heißt, man kann den Kauf auch hier bei dem reduzierten Kurs im Vergleich zum letzten Mal nicht folgen, weil das Wahnsinn wäre. Man weiß ja nie, wann diese Rezeptorproteine tatsächlich marktfähig sind und gleichzeitig dann auch Pentixa-Farben damit Geld verdient. Das steht in den Sternen.
Ja, gut. Gute Aussage, sehr gut erklärt. Schreiben wir nächste Woche einen Test drüber. Ja, vielleicht noch ein bisschen Nachtrag. Der Vorstand ist auch ein bisschen großzügig mit Unternehmensmeldungen. Die sind letzte Woche um die Ecke gebogen. Der Verlust würde sich doch reduzieren, deutlich. Wenn ich mich recht erinnere, von 21 auf 17 Millionen. Also erstens ist das nicht keine deutliche Reduktion und zweitens ist es, glaube ich, nicht nötig, sowas zu melden, aber da sieht man mal wieder, wie nötig die das haben, mit vermeintlich positiven Nachrichten um die Ecke zu biegen. Also nicht folgen, dann kommen wir mal wieder zu einem Rüstungstitel, Renk, Coop AG, Getriebe, Sponsor und sowas alles. Alexander Sagel, Vorstand, hat gekauft und Birgit Gessler hat auch gekauft, in enger Beziehung. Wie auch immer die Beziehung ist oder wie eng, wird Ihnen Rainer dann sicher was dazu sagen.
Ja,
und zum Wert natürlich auch.
Natürlich, wie immer. Vors volle Programm, waschen, schneiden, legen. Jawohl.
Genau.
Also, der Alexander Sagel ist der COO, Chief Operating Officer, der sich um die Geschäfte kümmert, während sich eben CFO um die Finanzen und CEO um die ganze Geschäftsstrategie kümmert. Ich habe die Firma letzte Woche sogar gesehen in Frankfurt auf dem Eigenkapitalforum, nachdem die vor genau 10 Tagen ihren Kapitalmarkttag gemacht haben. Da gab es also Riesenpräsentation, 70 Seiten. Ich habe mir die auch mal angeguckt, wobei man nicht alle 70 Seiten hier wiedergeben muss. Aber ich habe tatsächlich leider nicht die Frau Menz Siebsche gesehen, den CFO, sondern den Kollegen Christian Weiß und dann noch einen Kollegen von dem Investor Relations. Herzliche Grüße auch von dieser Stelle an die Kollegen. So, zu Renk. Panzer, Getriebe, Waffensysteme aller Art, hauptsächlich die Getriebe, die machen Getriebe für alle Waffensysteme, auch für Fregatten übrigens und so weiter. Und der Krieg wird ja immer hybrider. Das heißt, es gibt die großen klassischen Kampfpanzer, den Leopard oder den K2 aus Südkorea, auch so ein großes Ding. Es gibt aber auch kleinere Schützenpanzer, wir kennen auch Marder und Puma von der Bundeswehr vielleicht. Dann gibt es noch den Lynx, den neuen. Es gibt inzwischen selbstfahrende Lafetten und autonome Kleinfahrzeuge, die wir auch schon mal ganz kurz gestriffen haben. Gestriffen haben. Vielleicht hat sie mir auch gestriffen, keine Ahnung. Nein, also diese autonomen Kleinfahrzeuge, die sind dann eher für die Aufklärung oder für die Verwundetenrettung gedacht, die wirklich autonom fahren. Die werden von der Firma Arx Robotics in München gekauft und mit Software ausgestattet. Ein so ein Name, der da fiel, ist Gerion, sodass die hybride Kriegsführung hier alle möglichen Chancen auch für Renk mit ihren Getrieben schafft. Ja? Und ich meine, so ein Fregattengetriebe ist 5 Meter zum Quadrat oder ein bisschen rechteckig. Ein Panzer 2,5 Meter. Und bei den kleinen Dingen geht es ja schon eher mal um Meter. Das heißt, das ist schon ein interessantes Geschäft, muss aber dann natürlich auch von Renk immer wieder mit neuen Produktionsstätten begleitet werden, was die aber links sehr gut machen. Die Firma Renk kam im Februar 2024 an die Börse, damals 15 Euro, ging dann in diesem Herbst mit einem Hype und den Paketen, die da alle von den Staaten aufgelegt wurden, auf 90 Euro, ist jetzt deutlich reduziert auf 50. Und auf diesem Level mit einem KGV von 35 für das nächste Jahr schon einigermaßen vernünftig bewertet, weil natürlich die Aufträge aus den Rüstungspaketen erst 2027 und 2028 sich dort in der Bilanz niederschlagen. Das heißt, die Ertragsschätzungen sind zwar stabil, und man muss das Ganze tatsächlich in die Zukunft schieben und deswegen ist der Kurs jetzt um 40 Euro von 90 auf 50 korrigiert. Man kann dem folgen, das ist mein Platz an dieser Stelle, aber man muss dem nicht folgen, denn Hinweis, hohe Volatilität erstens und zweitens, dies ist keine Anlageberatung, sondern eine realistische Einschätzung und Darstellung des Geschäftsmodells. Also bitte machen Sie Ihre Hausaufgaben, wenn Sie sowas kaufen. Sie sehen gerade, dass das Ding auch mal 40 Euro abschmieren kann. Deswegen lieber selber entscheiden oder anderswo gescheit beraten lassen. Das ist mein Fazit.
Ja. Man sieht, liebe Anleger, man sieht bei RENK wunderbar, wie was gut läuft und wie was schief läuft und wie man als Anleger auch komplett falsch gewickelt sein kann. Thema gestriffen oder gestrichen. Beim ersten Börsengang von RENK, der wurde ja abgesagt, mangels Interesse oder mangels Marktattraktivität und sowas. Und dann ist er eben so dramatisch gestiegen. Also man kann sich auch mal ganz schön vertun. Aber wir vertun uns in unserer Einschätzung nicht. Natürlich ist der Wert volatil, ne? Und deswegen muss man da immer auch ein bisschen aufpassen. Ne? Verkäufe. Covestro. Da hat für 297.000 Thorsten Dreyer, der Mann ist Vorstand, verkauft. Achtung, Achtung, Achtung. Gibt aber noch mehr Verkäufe. Und zwar mit einem ganz erheblichen Volumen. Insgesamt 2 Millionen. Aus den Reihen des Vorstands und des Aufsichtsrates ist da also mächtig gegeben worden. Und da wollen wir doch mal wissen, ob man dem Treiben, dem Rudel folgen soll oder auch nicht.
Ja, dann soll man folgen. Hier gibt es einen schönen Grund. Guck aber erstmal einen Schritt zurück. Was macht Covestro? Polymere, hauptsächlich in Dormagen oder in Bayer. Ist nämlich eine ehemalige Bayer-Tochter, wurde 2015 abgespalten, aber Bayer hat sich dann peu à peu rausgezogen, ich glaube 2018 ganz verkauft. Inzwischen ist es eine typische Streubesitzaktie, wo keine kranke Aktionäre mehr drin waren. So, es gibt in der globalen Chemiebranche riesige Überkapazitäten, woran die Branche auch seit Jahren und Covestro leidet. Das schreit nach Konsolidierung und Zusammenschlüssen und dann anschließend eben dem Abbau von Kapazitäten. Und das passiert jetzt auch. Jetzt kommt ADNOC, der Staatsfonds der Vereinigten Arabischen Emirate, die tatsächlich nicht in Dubai sitzen, sondern in Abu Dhabi. Dort sitzt das Geld. Und dort sitzt auch der Emir übrigens. Die kaufen jetzt für 62 Euro die Covestro, nachdem auch die EU zugestimmt hat und die Bundesregierung. 62 Euro bedeutet einen Aufschlag von 54% gegenüber der letzten Börsennotierung, also ein Riesenbrett. Hier bezahlt also jemand einen strategischen Preis, um in Europa und klassische Assets eindringen zu können. Aber das Ganze wird früher oder später dann eben auch mit dieser angesprochenen Kapazitätsabweitung, Abbau einherzugehen, denn das Ganze ist nicht attraktiv und nicht profitabel. Also durch die Überkapazitäten gibt es in diesem Jahr einen Verlust. Auch in 26 wird es voraussichtlich bei Covestro einen Verlust geben. Eine Dividende haben die zuletzt für 2021 bezahlt, nämlich Anfang 22. Seitdem ist Sapo, da gibt es gar nichts mehr. Insofern können die froh sein, dass jetzt hier endlich der weiße Ritter ankommt und 1,2 Milliarden Euro neues Geld reinschießt, hauptsächlich für neue zukunftsträchtige Anlagen und nicht für den alten Kram, in Anführungsstrichen, der irgendwo als Cracker in Dormagen rumsteht. Arbeitsplätze sind bis 2028 gesichert, aber dann dürfte auf irgendeine Art und Weise zusätzlich zu diesem Anlagenumbau eben auch dann an der Personalseite, auch deutsche Arbeitsplätze und so weiter, etwas Federlesen anfangen. Jetzt haben wir einen Deckel bei 62, aktuell sind wir übrigens bei 59, da gibt es ja immer einen leichten Sicherheitsabschlag. Deswegen kann man nur dem Verkauf folgen und den Leuten gratulieren, die ihr endlich Kasse machen können zu einem relativ attraktiven Preis.
Gut, also Leute, schaut in euer Depot, ob ihr Covestro habt und verkauft. Ja, nicht auf irgendwie super Abfindung warten oder sowas. Weg damit. So. Gleiches für Schaeffler, Fragezeichen, bei Sascha Zaps hat der Mann ist Vorstand, für 1,8 Millionen verkauft. Das ist ja auch ein ganz schönes Brett. Und die Branche ist auch nicht so doll, ne? Oder?
Das stimmt. Hier haben wir ähnliche Rahmenbedingungen, auch ähnlich schlecht, aber aus anderen Gründen. Zum einen, Schaeffler ist ein Familienunternehmen. Der Familie Schaeffler gehören immer noch 80%, sind ja auch Eigentümer von Conti. Und wir haben es hier eben mit der schwachen Autoindustrie zu tun, weil Schaeffler eben Lieferant dazu, Zulieferer ist. So, jetzt haben wir einen Riesenstrukturwandel von den normalen Verbrennungsmotoren Richtung E-Mobilität. Das ist zusätzlich sehr teuer und verlustreich und darunter leiden ja letztlich auch die Autohersteller. So, das war zu dieser schwachen Autoindustrie auch noch diese internen technischen Wandeln haben. Dann hat Schaeffler vor einem Jahr gut Vitesco übernommen, einen großen Konkurrenten für 3,8 Milliarden Euro. Zum Vergleich, Schaeffler hat noch 6,3 Milliarden Market Cap, ist also jetzt auch nicht super groß, Das führt zu hohen Integrationskosten. Ich muss zwei Kulturen, zwei Vereine irgendwie zusammenbringen, muss natürlich auch irgendwie abbauen, dann kommen die Gewerkschaften da rein und so weiter. Das ist sehr schwierig im Moment und führt dazu, dass in diesem Jahr wahrscheinlich nur 3 Cent überbleiben, also gerade mal die schwarze Null, und hoffentlich im nächsten Jahr laut der Schätzung dann irgendwie 50, 60 Cent. Das ist aber sehr unsicher und je länger diese Misere im Autosektor dauert, desto schwieriger wird auch diese Integration. Deswegen kann man dem Verkauf nur folgen, weil das Ganze vermutlich, auch wenn man sich den Aktienkurs anguckt, der schon wieder nur noch ein Drittel ist von dem vor 7, 8 Jahren, folgen, man kann ihm nur folgen, weil das Ganze irgendwie sehr schwierig und ein fallendes Messer zu sein scheint.
Okay, nochmal Einblick ins Depot. Ist da Schaeffler drin? Wenn ja, raus. Wenn nein, freuen. Sowieso freuen. Ja, prima. Da haben wir jetzt genau eine Viertelstunde analysiert und bewertet und wie gesagt, journalistische Aktivität, keine individuelle Anlageberatung, aber trotzdem total spannend heute, wie immer, glaube ich, hoffen wir zumindest. Ja, das war's. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag.
Ciao, servus, ciao. Danke.
Der Inhalt dieses Podcasts dient ausschließlich journalistischen Veröffentlichungen sowie der allgemeinen Information über die Produkte und Dienstleistungen der Börse Bios Fonds GmbH. Diese Informationen können und sollen eine individuelle Beratung durch hierfür qualifizierte Personen nicht ersetzen. Die Informationen in Bezug auf die von der Börse Bios Fonds GmbH vertriebenen Sondervermögen stellen keine Anlageberatung und keine Kaufempfehlung dar. Der Kauf von Investmentanteilen erfolgt stets auf Grundlage der im Zeitpunkt des Erwerbs jeweils aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Börse Bios Fonds, Sondervermögen, die aus den wesentlichen Anlegerinformationen, dem Verkaufsprospekt, den allgemeinen und besonderen Anlagebedingungen, die im Verkaufsprospekt enthalten sind, sowie dem jeweils letzten Rechenschaftsbericht sowie gegebenenfalls nachfolgenden Halbjahresbericht bestehen. Die Verkaufsunterlagen in deutscher Sprache stehen auf der Website www.seigutzudeinemgeld.de in der Rubrik Fondsporträts Preise in elektronischer Form zur Verfügung oder können auch kostenlos bei der Börse Bios Fonds GmbH unter der Telefonnummer +49221985488015, der Depotbank UBS Deutschland AG oder bei Universal Investment Gesellschaft MBH unter www.universal-investment.de angefordert werden. Bitte beachten Sie auch den ausführlichen Disclaimer auf meiner Homepage www.derboersebius.de und www.seidgutzudeinemgeld.de.